Ja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird in den Playoffs. Trotzdem bleibt die Frage nach diesem Spiel, haben die Eagles nur das Nötigste getan, um die Packers zu besiegen, oder war einfach gar nicht mehr möglich? Wir suchen nach Antworten in der heutigen Folge von Brotherly Talk. Schön, dass ihr dabei seid und wieder eingeschaltet habt, wieder zuhört. Eine Antwort bekommen wir sofort, und zwar auf eine ganz wichtige Frage. Tim, wie geht's dir denn heute an diesem Montag, frisch nach der Wildcard-Round als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, frisch vielleicht nicht mehr, ne? Wir nehmen jetzt Montagabend auf. Die Nacht ging natürlich bis 2 Uhr mit dem Sieg, den wir uns angeschaut haben gegen die Packers. Bin schon fit, aber ich muss auch sagen, natürlich merkt man dann irgendwann die Müdigkeit schon so nach einer halb durchgemachten Nacht. Aber ja, ich sag mal, ein Spiel weniger nach New Orleans, oder?
Man merkt schon wieder, weißt du, der positive Tim, ne? Also ihr könnt ihn gerade nicht sehen, aber er lächelt, er hat natürlich sein Philadelphia Eagles T-Shirt an, Go Birds steht da drauf und du bist und bleibst positiv. Ich bin nicht so locker ins Bett gegangen, ich habe viel mit dir zu besprechen heute und ihr da draußen habt euch bestimmt auch Gedanken gemacht nach diesem 8. Heimsieg in Folge im Lincoln Financial Field, und mich hat der Anfang dieses Spiels echt gekriegt. Ich war so geflasht, ich hatte so Bock, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Tim, aber also diese Hymne mit dem Saxophon, das ist ja erstmal, zuckt man so zusammen, aber als dieser Adler dann den Überflug macht über das Stadion, das hat richtig Bock gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte Gänsehaut.
Ja, auch wenn man gesehen hat, was da für eine Stimmung war. Ich meine, die Stimmung im Link ist immer sensationell. Und dann haben die jetzt ja, habt ihr ja sicherlich alle da draußen gesehen, diese weißen Handtücher verteilt. Dann haben da, also bei den Steelers nennt man es ja gerne das Terrible Towel. Sicherlich ein bisschen kopiert hier an der Stelle, aber richtig, richtig cool. Es hat richtig gebrannt. Und das hat natürlich, wie wir ja gesehen haben, auch direkt zu Beginn schon abgefärbt auf das Team. Also das war richtig, richtig stark. Man hatte richtig Lust. Und ich dachte auch erst beim Saxophon, naja, muss das sein? Und am Ende ist es natürlich Geschmackssache. Ich denke, da draußen gibt's wahrscheinlich auch ein paar, die sagen, naja, fand ich jetzt nicht so toll. Aber ich weiß nicht, ob ihr die anderen Spiele und die anderen Hymnen gesehen habt. Also verglichen mit der Opernsängerin, nenne ich sie mal, beim Spiel Houston. Das war ja eine Katastrophe, oder?
Ach, die tat mir leid. Das war irgendwie, also
naja,
hier.
Naja, warum hast du dir leid getan? Das war einfach nicht geil.
In meinem näheren sozialen Umfeld haben Menschen mitgeguckt und haben gesagt, was ist das? Das war schon, ja.
Das war nicht, ist so eine schöne Hymne, und man kann sie auch ein bisschen verunstalten. Also das hat mir gar nicht gefallen. Mit dem Saxophon fand ich ganz nett.
Aber bevor wir dann auf das Packers-Spiel kommen, wollen wir kurz über die anderen Spiele sprechen.
Ja,
was
warum
hast du gesehen?
Nicht?
Was hat dir gefallen?
Ich habe tatsächlich alle Spiele komplett gesehen, also nicht nur Zusammenfassung, sondern wirklich komplett, habe ein richtig schönes Playoff-Wochenende gemacht, außer natürlich nach dem Spiel der Eagles, weil das wäre ein bisschen zu spät geworden, und ich fand das Matchup jetzt mit Washington und Tampa Bay jetzt auch nicht so mir persönlich wert, als dass ich dann komplett müde zu meinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub gehe. Das hätte ich natürlich nicht machen können und auch nicht machen wollen, aber nee, ich bin reingestartet, auch Grüße gehen raus an Dominik und Laura, wir haben uns am Samstag schön erstmal das Spiel von Houston angeschaut gegen die LA Chargers. Da hatten wir beide, Flo, ja auch schon drüber philosophiert, ob wir da den ersten Upset sehen. Sah auch, fand ich, am Anfang so aus, aber dann ging plötzlich bei Justin Herbert gar nichts mehr.
Da ging gar nichts mehr, und es wurde auch sehr schnell einigermaßen langweilig, muss ich sagen.
Ja, also das war, wie du, das Langweilige trifft es ganz gut, weil man ist mit hohen Erwartungen reingegangen, so zwei High-Power-Teams, dann trotz allen Verletzungen, die auch gerade die Texans haben, dann sind die Chargers wirklich gut reingekommen, die Texans überhaupt nicht, CJ Stroud auch wirklich am Anfang gestruggelt und
unpräzise.
Ja, also das war wirklich unpräzise. Gar nichts. Und dann hat einfach aber, haben die Chargers einfach ihre Chancen, ich meine, gewisse Parallelität zum Eagles-Spiel durchaus vorhanden, weil aus den Turnovers auch nichts raus geworden ist. Aber da lief gar nichts bei Justin Herbert. Man hatte den Eindruck, er ist gehemmt, er hat irgendwie Angst. Das war ganz, ganz schlimm. Und am Ende haben das dann die Texans auch relativ souverän nach Hause geschaukelt. Ich glaube, die Chiefs haben entspannt auf der Couch gelegen und sich das angeschaut, weil ganz ehrlich, also verglichen vor allen Dingen jetzt, und da kommen wir vielleicht mal zum anderen Spiel, Bills gegen die Steelers, da wartet jetzt natürlich das Matchup, was alle sehen wollen, ne? Also Bills gegen die Ravens, das wird richtig cool, da freue ich mich schon richtig drauf am nächsten Wochenende. Die werden sich mal richtig schön, haben wir ja schon auch in unserer Prognose letzte Woche schon gesagt, das Spiel, da werden auch die Chiefs sich wieder schön zurücklehnen können nach ihrem, glaube ich, Hypothese, eindeutigen Sieg gegen die Texans, der da kommen wird. Und dann schön das Banked-Up-Siegerteam aus Bills Ravens im AFC-Championship-Final zu sehen. Was ja auch der Grund ist, Flo, du erinnerst dich, warum ich gesagt habe, wir werden die Chiefs leider wieder im Super Bowl sehen. weil die haben eindeutig den leichtesten Weg jetzt dahin. Wie gesagt, nochmal auch an der Stelle in diesem Podcast unterstreichen, haben sie sich erspielt und dementsprechend auch verdient. Aber ja, die werden dann schön die da übrig gebliebenen Reste des Siegers Ravens gegen die Bills kriegen.
Meine Erkenntnis aus dem Ravens-Steelers-Spiel: Lamar Jackson und Derrick Henry sind einfach ein Cheatcode.
Den du knacken kannst, ne? Haben wir gesehen, die Eagles haben ihn geknackt. Aber du hast recht, wenn du halt nicht, und die Steelers, Flo, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Statistik von TJ Watt, der hat mitgespielt, hat aber wahrscheinlich zum ersten Mal in seiner Karriere keinen messbaren Stat produziert. Heißt, keine
das
Tackles,
muss so wehtun, wenn du das liest. Also ich meine, du weißt es ja im Prozess schon, ne? Ja. Aber wenn du das dann am nächsten Tag oder nach dem Spiel irgendwie nochmal zu hören kriegst, womöglich sogar von den Journalistinnen und Journalisten, das tut weh für so einen Superstar.
Ja, und die Defense ist sicherlich verglichen mit der Offense die Stärke der Steelers, und dass die halt, du hast es gesagt, dass die gar kein Mittel gefunden haben gegen diesen Cheatcode Henry und Lamar, das war erschreckend, weil ich habe auch wirklich gehofft, dass das ein richtig spannendes, richtig cooles Spiel wird. Es war auch ein schönes Spiel, aber leider überhaupt nicht so interessant, wie man dachte. Das haben die Ravens auch ohne Flowers wirklich klar dominiert. Das war eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, und wenn wir dann zu dem anderen Spiel gehen, jetzt kommen wir genau dahin, dann dachte ich auch, das wird nochmal richtig interessant. Aber vor allen Dingen, wie es ja losgegangen ist, ne? Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Bo Nix einfach ultra aggressiv, direkt am Anfang komplett runter, langes Ding, Touchdown, 7-0 für die Broncos. Aber ja, dann muss man einfach sagen, sind die Bills einfach so gut. Das war beeindruckend. Josh Allen ist eine Maschine. Und jetzt einer von beiden wird MVP werden. Also ich glaube, Barkley wird Offensive Player of the Year, aber einer der beiden Quarterbacks wird sich das holen. Wahrscheinlich Lamar hätte es verdient.
Ich glaube auch.
Das wird schon cool. Da haben die Broncos, haben sie Lehrgeld zahlen müssen, haben trotzdem können erhobenen Hauptes rausgehen.
Das finde ich auch.
Entgegen der Steelers, die schon enttäuscht sein müssen, meines Erachtens.
Ja, also die Steelers haben wirklich, aber es war abzusehen nach diesen, was hatten wir, drei oder vier Niederlagen in Folge vorher. Das war so ein bisschen so ein Downfall mit diesem Ergebnis, das abzusehen war, meiner Meinung nach. Also da muss man sich nicht wundern, und du hast relativ schnell gesehen, da ist im Fußball wird man wahrscheinlich sagen, Klassenunterschied dann irgendwie schon zu sehen. Wir wissen, in den Playoffs ist alles eng. Aber jetzt auch noch mal gehört am Wochenende, diese Wildcard-Round, da hast du wirklich noch Matchups, wo du wirklich siehst, das sind Franchises, Teams, die es wirklich verdient haben, dann auch den ganzen Weg zu gehen, und andere eben nicht, die da irgendwie mit Glück reingepurzelt sind und dann eben auch mit unter erhobenen Hauptes, Stichwort Bo Nix und die Denver Broncos, dann auch vielleicht zufrieden aus so einer Saison rausgehen können.
Das ist definitiv so. Man sieht auch, was für ein Dead Cap sie gefressen haben durch den Trade von Russell Wilson zu den Steelers und dann trotzdem in die Playoffs gekommen sind. Es gab meines Erachtens noch nie ein Team, was einen höheren Dead Cap hat und dann trotzdem in die Playoffs gekommen ist. Haben dann ja wirklich auf den Deckel bekommen, 31-7, aber wirklich eine couragierte Vorstellung von Bo Nix. Damit haben sie, viele haben auch eine Live-Übertragung gesagt, oder besser gesagt die beiden Kommentatoren, er sieht aus wie der junge Josh Allen, da können sich die Broncos-Fans wirklich auf was freuen. Das war, trotz des Ergebnisses, war das wirklich eine tolle Leistung. Die Steelers, wir hatten es eben bereits angedeutet, ohne das Ergebnis zu nennen, 28-14, eigentlich noch deutlicher als das Ergebnis sagt. Die hatten einfach gar keine Chance gegen die Ravens. Und dann auch die Texans, am Ende war es 32-12 gegen die Chargers, sehr, sehr deutlich, obwohl sie eigentlich nicht gut gespielt haben, was ja nochmal mehr unterstreicht, wie schlecht leider die Chargers an dem Tag waren. Es war ja, das habt ihr vielleicht da draußen auch gesehen, ein paar Highlights, es war ja wieder das Nickelodeon-Game. Und hat Spaß gemacht. Ich habe ab und zu so ein paar Ausschnitte nochmal, währenddessen haben sie es ja gezeigt und auch im Nachgang gesehen. Und es gab einen Game-Changer-Flo, der erklärt, das konnte keiner nachvollziehen, von denjenigen, die das Spiel normal geschaut haben, aber die Nickelodeon-Zuschauerinnen und Zuschauer, die wussten, warum es plötzlich bei den Chargers nicht mehr funktioniert hat, weil nämlich ab dem Moment, wo die, wie hieß das Ding, die Mud Bubble, ja, so eine schmutzige Seifenblase, Harbo gefangen hat und sozusagen mit ihm weggeflogen ist, war eine ganz witzige Animation. Ab dann haben die Chargers keine Punkte mehr gemacht.
Siehst du?
Also die Mud Bubble hat's am gejinxt. Ende des Tages, genau, für die Texans das Spiel gewonnen. Und ja, das war auch eine deutliche Geschichte. Und du hast eben gerade ein schönes Stichwort gegeben. Vielleicht ist das eine gute Überleitung zu unserem Spiel gegen die Packers. Ein paar Teams, die glücklich in die Playoffs gekommen sind, das waren definitiv nicht die Packers, weil man, wenn man sich mal sozusagen ihren Rekord anschaut, kann man schon relativ gut sehen bei einem 11-6. Ja, glücklich ist das, glaube ich, nicht der Einzug von den Packers gewesen.
Das auf keinen Fall. Wer da jetzt am Ende mehr Glück gehabt hat in diesem Spiel, darüber sprechen wir gleich in Ruhe. Nur noch ein Satz zur NFC und zum Commanders-Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers.
Stimmt, die habe ich ganz verdrängt. Die gab es ja auch noch.
Ja, aber du hast ein schönes Stichwort gegeben. Also Kudos auch an dich. Du hast nämlich gesagt, Bo Nix sieht aus wie der, was hast du gesagt, wie der junge Josh Allen?
Ja.
Ist Josh Allen nicht auch noch jung?
Also nicht mehr so jung wie Bo Nix, aber lass mich das doch mal ganz kurz nachschauen. Josh Allen, so, da haben wir ihn doch schon. Der junge Mann ist 28. Ja, krass.
Ah, okay.
Immerhin. Ja, unter 30.
Okay. Ich fand nämlich in dem Washington-Spiel gestern, Jaden Daniels ist halt der junge Lamar Jackson. Die bewegen sich einfach identisch. Also wenn Jaden Daniels losläuft, dann sieht das aus wie Lamar. Und mich hat das gefreut, dass die Commanders gewonnen haben am Ende. Übrigens reingedoinkt, ne? In letzter Sekunde.
Hast du die wilde Friseurszene gesehen, über die sich ganz Football USA gerade totlacht?
Der Kicker, der so nervös war, oder wie?
Genau, der sich irgendwie 6-mal die Haare gestrichen hat bei einem 3-Millimeter-Schnitt, bevor er seinen Helm aufgezogen hat.
War halt super nervös.
Ja, ja, 100%. Ich meine, wenn das sein Ritual ist und es dazu führt, dass er das Ding da irgendwie reinkickt mit Mühe und Not, dann ist das völlig okay. Aber damit muss er jetzt natürlich leben, weil bei der Frise brauchst du dir nicht die Haare machen.
Und Baker Mayfield fumbelt das Ding bei diesem Handoff. Ich glaube, da wollten sie so einen Jet Sweep oder so laufen. Und das ist natürlich echt bitter. Geben den Ball ab oder den Ballbesitz und dann hat Washington am Ende das Glück des Tüchtigen, macht die 3 Punkte, gewinnt dieses Spiel. Freut mich irgendwie für Washington. Coole Geschichte.
Und mich freut es vor allen Dingen deswegen, weil jetzt der Angstgegner der Eagles raus ist.
Ja, auch das, ne?
Ja, genau. Also von daher, da weißt du, gegen Baker Mayfield weißt du nie, was du kriegst. Und gut, jetzt werden es ja nicht, da kommen wir ja später noch drauf, werden es ja definitiv nicht die Commanders werden, gegen die Eagles jetzt in der Divisional Round spielen werden. Aber zumindest mal, wie gesagt, ist der Angstgegner weg. Und ja, Glückwunsch an Washington. Das haben sie einen krassen Turnaround hinbekommen in der Saison. Sicherlich auch gefährlich für die NFC East, für die Eagles in den kommenden Saisons, ja, weil das ist ein junges Team. Die haben viel Geld zur Verfügung. Und ja, da wächst ein neuer Konkurrent heran. Übrigens, auch frische Meldung, die Cowboys haben oder werden einen neuen Trainer haben. Flo, hast du schon gehört?
Ja, habe ich gehört. Mike McCarthy ist weg, ne?
Ist ein bisschen schade, weil das hätte gerne bei den Cowboys einfach so weitergehen können.
So, ne?
Ja, das fand ich toll. Wobei, fairerweise, ich finde, McCarthy ist kein schlechter Trainer. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt zum Beispiel zu den Bears geht. Der kennt ja die NFC North, ist es, wenn mich nicht alles täuscht. Kennt er ja sehr, sehr gut, weil er lange bei den Packers auch sehr erfolgreich gecoacht hat. Das wäre jetzt sozusagen mein Educated Guess, dass der neue Bears-Trainer wird. Und das ist ein guter Trainer. Ich meine, in Jerryland musst du ja quasi versagen. Also klar, ist America's Team. Die haben natürlich eine unfassbare Reichweite. Und ich glaube, jeder Coach hat natürlich irgendwie Bock, da irgendwie zu trainieren. Aber ich meine, solange irgendwie Jerry Jones da noch sein Unwesen treibt, musst du gute Nerven haben.
Ja. Mike Vrabel, mittlerweile neuer Head Coach der New England Patriots.
Auch ein cooles Hiring. Und das, ja, mit dem offenen Salary Cap, den die haben, die können ja richtig Kohle investieren diesen Sommer. Also die Patriots, glaube ich, sind wieder auf einem guten Weg.
Ich habe den ja mal bei Dunkin' Donuts in Boston getroffen.
Hast du das schon erzählt im Podcast?
Ich weiß nicht.
Ich weiß es auch
als
nicht.
Als wir da waren, hier vorletztes Jahr, wir sind morgens zu Dunkin' gegangen, kam Mike Vrabel halt raus. Dann habe ich ihn begrüßt, habe gesagt, Morning Coach.
Ja, stark.
Freundlich genickt. Ja,
stark. Das heißt, wir haben jetzt gute Connections zu den Patriots, wenn wir nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, spielen wir die Patriots, dann können wir ihn mal bei uns in den Podcast reinholen. Kann er mal so ein bisschen erzählen, wie er das Spiel angehen will.
Die Zeit nimmt er sich bestimmt.
Klar,
bin ich mir ganz sicher. Vor allem dann, wenn ich ihm sage, ich bin der Good Morning Coach zu dir gesagt hat, bei Dunkin', weißt du noch.
Ja klar, dann wird er sagen, du bist der RTL-Guy. Ach, ja. Und dann, dann ist er auf jeden Fall am Start. Übrigens, Gronkh habe ich gestern in der Pre-Game-Show, fand ich auch wieder sehr amüsant. Ich mag halt auch Gronkh, es gibt ja Leute, die ihn gar nicht mögen und sagen, der Typ ist dumm. Der ist nicht dumm. Der macht das natürlich so ein bisschen natürlich auch aus seinem Klischee heraus. Ja, und er soll er hofft jetzt auch so ein bisschen, dass der alte Bill Belichick-Coaching-Staff ja wieder so zurückkommt. Und ja, ist, ich habe jetzt schon auch wieder Bock. Die Saison ist noch lange nicht vorbei, weil die Eagles werden ja noch viele Spiele haben in diesem Jahr, um genau zu sein, noch 3. Aber ich habe jetzt schon wieder Bock auf die neue Saison, weil das sind so geile Storylines wieder. Das wird nächstes Jahr auch wieder sehr cool werden.
Dann lass uns mal in das Spiel reingehen. Tim, Let's Hunt habe ich überall gelesen. Irgendwie ein neuer Claim, ich weiß nicht. Oder gab es den vorher schon? Nee, der ist jetzt frisch, oder? Zu den Playoffs?
Genau, genau. It's a Philly Thing war ja davor angesagt. Genau. Jetzt dann auch Let's Hunt. Kommt ja, wisst ihr da draußen natürlich, noch aus dem Ding. Und das hat ja damals Brandon Graham, hat das ja so ein bisschen geprägt. Auch diesen Spruch, Hungry Dogs run faster. Und da kommt es ja so ein bisschen her, ne? Die Hunde, die jetzt auf die Jagd gehen. Weil sie sehen sich natürlich immer noch als Dogs und so, Underdogs und so. Klar. Und es ist ein cooles Thema, finde ich. Also gefällt mir.
Jetzt also die Jagd auf die Packers. Eagles gleich zu Beginn nach einem Ultra-Hit. Und über den müssen wir kurz sprechen, weil der Mann, der diesen Hit ausführt, schreibt ja auch noch eine Geschichte im weiteren Verlauf des Spiels, nämlich Oren Burks. Dieser Ultra-Hit beim Kickoff-Fumble. Eagles haben den Ball an der 28. Und dann gleich übrigens, ich treib's noch weiter, erstes Play, Saquon für 16, bricht 2 Tackles. Da habe ich gedacht, okay, geht ab, Spiel vorbei. Mhm. Und wir haben noch in der letzten Folge drüber gesprochen, wie wichtig es ist, ne, schnell zu scoren.
Musste ich an dich denken. Nicht Ways to Win, nicht Jordan Love in den Rhythmus kommen lassen.
Lass uns mal in diesem ersten Drive der Eagles bleiben, der ja sehr kurz ist, ne? Touchdown Jahan Dotson, nachdem Jalen Hurts übrigens, erinnert euch oder guckt euch das Play gerne nochmal an, gefühlt einfach 10 Jahre in der Pocket hat. Das fand ich überragend. Also hätte ich jetzt hier so einen O-Line Appreciation Button, dürftet ihr da jetzt raufklicken. Was für ein cooler Start. Und dann der erste Drive der Packers, erstes Play, langer Ball von Love und eine fast Interception von CJ Gardner-Johnson, den er eigentlich fangen muss. Meiner Meinung nach. Und Love, so wie du sagst, gleich total unter Druck. Der wirkte unsicher. Hier im Handy hat es gleich eingeschlagen, weil du, Tim, dich gemeldet hast und gesagt hast, guck mal, der kriegt keinen Rhythmus. Sehr schön, du hast es predicted.
Ja, Ehre wem Ehre gebührt, den Way to Win, der kam an bei den Eagles. Wir haben ja natürlich sie nochmal gebrieft mit unseren Erkenntnissen, das habt ihr, wisst ihr natürlich da draußen. Und du hast auch schon gesagt, die O-Line, was sie natürlich, um nochmal kurz auf den Touchdown zurückzukommen, was die für einen Job gemacht hat, in den, für diejenigen von euch, die die englische Originalübertragung gesehen haben, da war ja wieder Tom Brady Kommentator und ich mag ihn ja sehr, sehr gerne, weil, ich meine, es gibt halt einfach wenige, die das Spiel besser verstehen als er. Der hat natürlich auch brutal die Philadelphia O-Line abgefeiert, weil er natürlich als jemand, der gerade erst mehr oder weniger frisch retired ist, das noch richtig wertzuschätzen weiß, wie cool das ist, wenn du als guter Quarterback so viel Zeit hast. Und da hat er sie zu Recht richtig abgefeiert, das hat mir gut gefallen. Ich mag ja Tom Brady sowieso sehr, sehr gerne. Ist einfach der Goat.
Three and out für die Packers in diesem Drive. Ciao. Dann zweiter Drive der Eagles. Leider nichts. Punt bei 4th and 5. Die Packers kriegen aber auch nichts auf die Reihe. Nolan Smith sack Jordan Love, der erste Sack dieses Spiels. Sack Nummer 7,5 für Nolan Smith in diesem Jahr. Ohnehin, Tim, so ein bisschen der Drive und vielleicht auch das Spiel von Nolan Smith, ne? Der hat ein paar Plays davor, nämlich Packers O-Liner Elkton Jenkins mit einem unglaublichen Hit rausgenommen. Der ist ja gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Kilo, 30, 40 Kilo leichter. Und Jenkins raus mit einem Stinger im Nacken, glaube ich.
Ja. Auch eine üble Aktion, so. Das sah nicht gut aus.
Naja, aber nicht übel im Sinne von, der wollte den verletzen.
Nein, überhaupt nicht. Übel im Sinne von, wie es halt passiert ist, ne?
Ja, genau. Ja. Ich fand einfach die Defense zu Beginn, später auch nochmal immer so aufgeblitzt, aber zu Beginn fand ich das nicht nur aggressiv, ich fand es unwahrscheinlich physisch, was die Defense gezeigt hat.
Das ist Playoff-Football.
Genau. Ja. So gucke ich mir die Eagles gerne an und so stelle ich mir auch die Arbeit der Defense vor. Ich glaube, Smith hat auch von Sirianni den Gameball bekommen, oder?
Genau. Weißt du das? Ja, hat er bekommen und auch völlig zu Recht. Seine Statistik, er hat ja 5 Tackles, 5 Pressures, 2 Tackles for Loss, 2 Sacks. Also das war sicherlich das beste Spiel seiner Karriere. Und er wird ja auch Stück für Stück besser. Wir erinnern uns alle, er ist ja auch ein First-Round-Pick, ne? Wurde ja nach Jalen Carter an Position 30, war es ja, glaube ich, vor 2 Jahren im Draft gezogen. Ja. Und wir, Flo und ich und ihr treuen Hörerinnen und Hörer, wisst das. Wir erwähnen es jedes Mal, weil es leider oft vergessen wird. Die Jungs und Mädels, die da aus dem Draft rauskommen und so ein Mitchell und so ein Cooper DeJean, das ist jetzt nicht der Standard, dass die sofort in der NFL performen, gerade nicht als Edge-Rusher. Das braucht halt seine Zeit, weil du spielst plötzlich nicht mehr gegen Jugendliche, in Anführungszeichen, am College, sondern wirklich gegen Männer, gegen Monster, gerade in der O-Line, sehen wir auch bei den Eagles. Hat übrigens Brady auch nochmal rausgestellt, wie groß die auch alle sind in der O-Line der Eagles. Das ist nämlich auch nicht Standard in der NFL, dass die Leute so riesig sind. Und man merkt jetzt, er wird Stück für Stück, kommt er auf diesem Niveau, auf diesem Härtegrad, nenne ich es mal, kommt er an. Und das wird auch noch besser werden. Also der Mann ist so talentiert. Und man hat es also für, ganz klar für mich der Defense-Spieler des Spiels, Nolan Smith, mit einer überragenden Leistung, was er da gezeigt hat. Und genau, du hast gesagt, das ein oder andere Mal ist eine aufgelistet, sehr viele Verletzungen bei den Packers, aber nicht, weil die Eagles, und das hat auch Tom Brady, das erwähne ich nur auch, weil der ist ja wirklich neutral, hat das auch wieder immer wieder unterstrichen, das waren keine unsportlichen Tackles der Eagles. Es war einfach ein sehr, sehr physisch, sehr, sehr hartes Playoff-Spiel, wo einfach, und leider, da kommen wir später auch noch drauf, nicht nur sich von den Packers viele verletzt haben, sondern auch ein ganz wichtiger Mann bei den Eagles. Also die Eagles, wie die in das Spiel reingegangen sind, die haben genau verstanden, um was es geht. Do-or-die-Spiel, hart spielen, die Defense hat denen richtig die Lust am Spiel genommen. Die Seele geraubt, sagen manche. Das war
Ehre genommen.
Ja, genau. Das war eine überragende Leistung von Vic Fangio und seinem Team, wie sie das Team da in der Defense eingestellt haben.
Und offensiv gibt es auch noch einen Satz, den ich unbedingt loswerden möchte zu diesem ersten Quarter in diesem Spiel. Natürlich haben die Eagles früh versucht, das Laufspiel zu etablieren. Wen wundert's mit Saquon da hinten? Aber durch die Luft mochte ich total die Anspielstation. Denn wir haben eben nicht nur eine gesehen, Tim, sondern wir haben A.J. Brown gesehen. Wir haben Grant Calcaterra gesehen. Dallas Goedert hat einen Ball gefangen. Jahan Dotson hat gescored. Devontae Smith war involviert. Und da war ich echt positiv, weil als Defense kannst du dich da schwer drauf einstellen oder nur wenig drauf einstellen. Also dieses erste Viertel, long story short, richtig nice, physisch gespielt auf der defensiven Seite, variabel gespielt auf der offensiven Seite, gescored, Turnover forciert und am Ende dann ein 31-Yard-Field-Goal von Jake Elliott zum 10-0 hat er getroffen. Und da hast du mir auch geschrieben, Tim, weil er die Kickoffs wieder kicken durfte. Ja. Wir haben genau hingeschaut.
Ja, genau, das war ja, wisst ihr auch, in der Saison ja gerade am Anfang nicht der Fall. Da hat ja Braden Mann die Kickoffs geschossen. Ich glaube, das haben wir aber auch, habe ich bewusst dann auch mal drauf geachtet bei den anderen Playoff-Spielen, ist eigentlich der Standard, ne, dass der Kicker dann auch die Kickoffs schießt. Glaube ich auch ganz wichtig, da ein bisschen Rhythmus reinzukriegen. Der kann ja auch da schon ein bisschen zielen, kann schon ein bisschen gucken, wie ist der Wind. Und das war auf jeden Fall gut. Es war ja kein ultra schwieriges Field Goal, was er da schießen musste, aber um da auch den Rhythmus zu kriegen. Er hat ja dann leider später nochmal einen extra Punkt verschossen, ist natürlich weniger schön und sollte hoffentlich nicht mehr weiter vorkommen. Aber die Storyline der kompletten Saison hat sich mittlerweile auch glücklicherweise gedreht, dass die Eagles einfach nämlich langsam nur ins Spiel kommen, im ersten Quarter nicht performen. Und das war hier ganz genau andersrum. Früh da, direkt mal dem Gegner in seiner ersten Possession halt schon den Ballbesitz abgenommen, direkt dann da sogar den Touchdown rausgemacht, ein Turnover, dann auch convert in eigene Punkte. Da kommen wir ja gleich später nochmal drauf zu sprechen. Ist sicherlich das, was man kritisieren muss im Rest des Spiels. Zu wenig dann diese Fehler ausgenutzt zu haben, der Packers. Aber das gibt mir, du hast ja am Anfang gesagt, wieder Tim ist gut gelaunt und sowas. Und wir kommen ja später auch noch bei einem Fazit drauf. Ich sehe das Spiel in Summe deswegen auch wieder sehr positiv, weil, ganz ehrlich, um was geht es in den Playoffs? Alles
gewinnen.
Ich wollte sagen, auf Deutsch gesagt, alles ist scheißegal, solange du eine Runde weiterkommst, weil es sind nur in Anführungszeichen drei Spiele, die du gewinnen musst und dann bist du einfach im Super Bowl und da kann alles passieren. Deswegen, du hast jetzt gegen ein wirklich gutes Team, gegen ein 11-6 Team, hast du nur die bei 10 Punkten gehalten. Das kann ich nachher auch noch mal ein bisschen einsortieren, wie das bei anderen Gegnern, die Packers hatten, vorher aussah. Das heißt, auch wenn so viele Sachen nicht gut gelaufen sind, die Defense ist schon jetzt im Playoff-Modus. Natürlich hat offensichtlich Hurts Rost noch ein bisschen an den Klamotten in den Armen gehabt, aber trotzdem hast du eigentlich dieses Spiel ungefährdet gewonnen. Defense ist schon im Playoff-Modus, Offense kommt da hoffentlich rein. Also das erste Quarter hat mir richtig gut gefallen.
Dafür das zweite dann nicht mehr so, aber Tim sagt, du musst halt das Spiel gewinnen und am Ende haben sie es gewonnen. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, über die wir da dringend nochmal sprechen, die wir herausarbeiten müssen und wollen. Lass uns reinspringen in dieses zweite Viertel. Erstes Play, tiefer Ball von Jordan Love und Big Play Slay mit dem Pick. Die erste übrigens von Jordan Love seit Mitte November oder so. Und wir haben es gesagt, ne, bloß keinen Rhythmus entstehen lassen bei Love. Hat super geklappt. Da war die Freude groß. Also es ging offenbar weiter, aber dann wiederum auch nicht. Es half nämlich nicht so wirklich, dieser nächste Turnover, denn die Eagles gingen gleich wieder runter mit einem Punt. Und da, Tim, gab es einen komischen Call für mich bei 3rd-and-12, nämlich einen Lauf über Saquon Barkley und das reichte nicht. Ich habe mich gefragt, warum gehst du da im Playcalling so konservativ ran? Weil du in dem Moment 10-0 führst und der Defense so vertraust, kann ja nur die Begründung sein.
Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das war der Grund. Tom Brady, weil auch das wurde diskutiert. Tom Brady meinte auch, man muss ja auch mal ein bisschen Variabilität reinbringen, weil jeder davon ausgeht, dass ein Pass kommt. Und jetzt hast du natürlich mit Barkley auch eine Ausnahme-Rusher, wo du es auch mal versuchen kannst. Es war natürlich Hochrisiko, aber die Defense war so gut. Am Ende war es ja dann auch wirklich so, konnte man das Risiko eingehen. Aber es gab dann auch später noch eine Situation, wo man das Ähnliche gemacht hat. Da gab es dann auch die erste oder das einzige Mal an diesem Tag auch. Ich fand die Eagles-Fans wirklich stark an diesem Spieltag. Bin ja nicht immer Fan von dieser Boo-Kultur, von den Boo-Birds, wie du sie ja mal genannt hast. Das gab später einmal auch in einer ähnlichen Situation, wo man dann gelaufen ist. Aber ja, du willst natürlich auch nicht, gerade nicht in der ersten Playoff-Runde so predictable werden, dass dann irgendwie die Gegner schon auch in den nächsten Runden wissen, was macht denn der eigentlich in solchen dritten und langen Situationen. Von daher kann man das sicherlich mal ausnutzen, wenn man so eine starke Defense hat. Oder ausprobieren ist das Wort, ja.
Du vertraust der Defense und prompt gibt's einen extrem langen Drive von den Packers mit zweimal Sneak von Tight End Tucker Kraft. Fand ich irgendwie cool, wie er da rüberkam. Ja. Pre-Snap-Motion und dann stellt er sich halt an der Center hin, entschuldige, und sneakt den Ball, glaube ich, jeweils bei 4. Versuch, glaube ich, sneakt den rein für einen neuen 1. Versuch. In diesem Drive verlieren die Eagles Darius Slay, der so komisch den Arm hängen lässt und runtergeht. Isaiah Rogers dann für ihn drin. Und du verlierst im selben Drive und du hast es angedeutet, Tim, eine Kobe Dean. Jetzt vor ein paar Minuten, nochmal, wir zeichnen am Montag auf, ist die Diagnose da und es ist keine schöne, Tim. Er hat sich die Patellasehne gerissen.
Ja, das ist fatal. Nicht nur, weil er jetzt die kompletten Playoffs ausfällt. Er ist ja der Vocal Leader in der Defense. Hat ja auch Sirianni vor dem Spiel nochmal gesagt. Also sicherlich einer der wichtigsten Spieler. Der ist jetzt leider raus, nicht nur in den Playoffs, sondern wahrscheinlich auch mit dieser schweren Verletzung. Am Anfang der nächsten Saison ist davon auszugehen, je nachdem, wie gut sein Heilungsprozess verläuft. Und das baut natürlich auch nochmal, jetzt wenn wir schon mal in Richtung Offseason schauen, einen gewissen Druck auf. Und hat, glaube ich, Flo, ich weiß nicht, wie du es siehst, vielleicht dann doch, wir sind beide ja in den vergangenen Folgen auch davon ausgegangen, dass Zach Bourne nicht verlängert wird, weil er auch einfach sehr teuer werden wird. Aber jetzt hast du Need for Action, weil sonst hättest du sagen können, naja klar, Nakobe Dean ist halt eben als Linebacker dein Sprachrohr in der Defense. Der ist jetzt erstmal raus, der fehlt dir. Und du willst eigentlich nicht mit zwei neuen Linebackern, mit zwei zentralen neuen Linebackern in eine Saison starten. Und ich glaube, das hat sicherlich die Chancen, mal gucken, ob er es zum ersten Mal macht, erhöht, dass Howie Roseman dann auch einem Linebacker vielleicht mal viel Geld zahlt und Zach Bourne dann doch an die Eagles bindet. Glaubst du, das hat eine Auswirkung?
Das wird eine Auswirkung haben müssen, weil, wie du richtig sagst, du kannst Zach Bourne nicht halten, der ja übrigens auch den Job des Vocal Leaders dann direkt übernommen hat in diesem Spiel. Und auch das, wenn das weg ist, musst du es neu etablieren bei den Eagles. Also da wird noch ein bisschen Arbeit auf das Front Office, auf Howie Roseman zukommen, aber da sind wir ja positiv. Wir wissen, dass er das kann. Wie er es jetzt gewichtet, und wir haben auch schon über eine Tight-End-Verpflichtung gesprochen im kommenden Jahr und, das muss man dann sehen und bleibt abzuwarten. Für eine Kobe Dean echt bitter und für alle Eagles-Fans umso mehr, weil so ein Vocal Leader zu verlieren, wahrscheinlich wird das jetzt von der Seitenlinie oder an der Seitenlinie sein, was auch hilft, das wissen wir von Brandon Graham zum Beispiel, aber er kann eben nicht auf dem Platz aktiv sein. Und er wusste es sofort übrigens. Ich glaube, er hat einem dann gesagt, dass der noch runterläuft mit einer gerissenen Patellasehne. Footballspieler sind einfach nicht ganz dicht. Naja, okay.
Ja, ne? Also. Und wer wird es jetzt machen? Flo, also wir haben es ja gesehen, in dem Spiel war es Oren Burks, der ja am Anfang für den Fumble gesorgt hat, gleich im ersten Spielzug der Packers. Hat dann wirklich fairerweise, muss man sagen, richtig gestruggelt, ne? Mit vielen Missed Tackles.
Gott sei Dank steht an seiner Seite noch so jemand wie Zach Bourne. Wir haben übrigens freundlich geskippt noch ein Field Goal von den Packers. Brandon McManus aus 38 hat er aber vergeigt, zum Glück. Und dann lief es wieder nicht so ganz rund. Wieder ein Punt im zweiten Viertel. Die Offense der Eagles da echt schwach, meiner Meinung nach. Und Jalen Hurts auch immer wieder gezwungen, selbst zu laufen. Das waren nicht diese Designed Runs, die man sonst so sieht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich habe immer gedacht, Junge, geh runter, bloß nicht die nächste Gehirnerschütterung. Das waren so meine Gedanken in diesem zweiten Viertel, weil er immer wieder das Play verlängern musste, immer wieder alleine gelaufen ist und auch sich echt in unangenehme Situationen da gebracht hat im Kontakt. Fand ich nicht so gut. Darius Slay kam zurück, das war gut.
Vielleicht noch ganz kurz, direkt da ergänzend, weil du hast völlig, völlig recht mit deiner Analyse, dass das schon sehr gewagt war und sicherlich auch sehr gefährlich. Aber auch da bringe ich jetzt mal so einen positiven Take rein. Es zeigt für mich ganz klar, dass ihn diese Gehirnerschütterung, und er ist ja immer in 3 Wochen damit raus gewesen, dass die nicht mehr in seinem Kopf ist. Ne? Also er ist nicht gehemmt.
Ja.
Also er, ob das smart ist, sei mal dahingestellt. Und es ist mit Sicherheit nicht smart, wenn er sich da in diese gefährlichen Situationen reinbringt. Der hat ja dann auch noch mal später im Spiel einen schönen Hit kassiert, wo er wieder auf den Hinterkopf gefallen ist. Aber das zeigt ganz klar, es behindert ihn nicht in seinem Run. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das war auch einer der großen Gründe, warum die Ravens so dominiert haben. Du musst einfach immer im Hinterkopf haben, der Defense, Jalen Hurts kann jederzeit laufen. Und das führt halt dazu, dass natürlich Barkley noch mal ein paar andere Räume gibt, weil natürlich die Defense sich nicht alleine auf Barkley konzentrieren kann. Ganz, ganz wichtig für das Offensivspiel der Eagles. Aber ja, ich glaube, da hat die Balance zwischen diesen Hochrisikoläufen und dem Passspiel noch nicht so ganz funktioniert. Aber ich halte für mich fest, das Ding, diese Gehirnerschütterung ist im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Kopf von Jalen Hurts raus. Er spielt so, als hätte er sie nicht gehabt, zumindest mal in seinem Laufspiel.
Das ist aber auch der Fluch dieser Concussions, Tim. Das tut ja nicht weh. Das ist das Problem. Ne? Also du, natürlich ist es nicht in seinem Kopf, also jetzt rein physisch nicht in seinem Kopf, weil er, du spürst ja keinen Schmerz. Du hast dann irgendwie 3 Tage, hast du im dunklen Raum verbracht mit Kopfschmerzen und dir ging es nicht gut und du hast vielleicht auch mal gekotzt, sorry. Aber dann ist das ja in der Regel auch vorbei. Wohingegen du, wenn du ein Knie hast oder ein High Ankle oder sowas, das ist halt, das spürst du ja total. Und diese Gehirnerschütterung spürst du dann eben nicht mehr. Insofern ist das auch echt gefährlich. Ich bin da so zwiegespalten, habe immer gedacht, Junge, warum gehst du hier so ein hohes Risiko? Dann doch bitte wenigstens nicht mit dem Kopf voran. Mhm. Und ja, kann sein, dass es nicht in seinem Kopf ist, aber geschützt hat er sich da nicht unbedingt, muss man ehrlich sagen.
Nee, vielleicht hat er auch im Gefühl, dass das Passgame hat ja leider nicht so gut funktioniert später im Spiel, dass er es so ein bisschen erzwingen muss, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht da auch ein bisschen dann zu viel wollte. Am Ende hat es ja zum Glück funktioniert, ja. Ich meine, a win is a win. So, jetzt haben sie gewonnen, das Passspiel war nicht gut. Dadurch hat natürlich auch das Laufspiel ein bisschen gelitten. Die Defense hat das Spiel am Ende des Tages gewonnen. Aber ich glaube, man kann daran jetzt arbeiten, weil wir haben es ja gesehen vor seiner Verletzung. Da war das Passspiel ja auch gegen gute Gegner wirklich sehr gut. Also er kann es ja. Und wenn jetzt, glaube ich, wieder in den Rhythmus reinkommt, dann hoffe ich, dass es dann auch wieder wird.
Vor der Halbzeit gab es noch die angesprochene Interception von Zach Bourne.
Aber dieser Pass war komplett dumm von Jordan Love. Sorry for my words.
Ja, hättest du auch gefangen, sagst du.
Na, das würde ich nicht sagen, aber da darf er auf keinen Fall hinwerfen. Also das war komplett dumm, über die Mitte da zu gehen. Und wahrscheinlich, offensichtlich hat er Zach Bourne nicht gesehen. Aber das war, erinnert euch dran, wir haben es euch angekündigt. In der letzten Folge hatte ich doch diese schöne Statistik von Next Gen rausgesucht, dass 17% der Würfe von Jordan Love schlecht sind in dieser Metrik. Mhm. Und das war wieder so ein Beispiel. Das war einfach nicht smart. Also der Junge hat Talent, brauchen wir nicht drum rumreden. Aber in diesem Spiel hat er wieder gezeigt, mit diesen ganzen Turnovers, die es gab, 3 Interceptions gab es ja am Ende, da spielt er einfach nicht intelligent. Und das war definitiv ein grober Fehler, den er da gemacht hat.
Wenn er den Rhythmus hat, ist er ein Superstar.
Ja.
Wenn nicht, wirft er Zach Bourne den Ball in den Schoß. Ne?
Ja, genau.
Ja. Und das war's in Halbzeit 1. Ne? Ich meine, man muss sagen, nach dem Pick hatten die Eagles den Ball so an der 40 der Packers, glaube ich. Dann gibt's einen komischen Call, nämlich eine PI, also eine Pass Interference gegen Goddard, die nicht gepfiffen wird. Das kann passieren. Haben wir viel drüber diskutiert.
Ja, fand ich grenzwertig, muss man nicht unbedingt geben. Vor allen Dingen, wenn du im Hinterkopf hast, ich weiß gar nicht, in welchem Spielzug es war, dass es durchaus auch eine Situation gab, wo in der Endzone eine Pass-Interference gegen die Eagles hätte geworfen werden können. Mhm. Von daher hat sich das am Ende des Tages ausgeglichen. Oder beziehungsweise sogar die von den Packers wäre natürlich noch tragischer für die Eagles gewesen als andersrum. Ja, die Refs hatten eher eine lange Leine, würde ich sagen, in dem Spiel.
10-0 für die Eagles, die Packers mit 3 Turnovers, 2 Picks, ein Fumble, trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, weil die Eagles vor allem im zweiten Viertel offensiv so gar nichts auf die Reihe bekommen haben. Das war schon merkwürdig. Die gute Nachricht, in der zweiten Halbzeit haben die Eagles den Ball direkt nach dem Kickoff der Packers und laufen diesen erstmal über Saquon und dann hält Jalen Hurts gefühlt 10 Sekunden den Ball und wird gesackt bei 2. und 12. So, dann hast du 3. und 19 und wieder läufst du super konservativ den Ball für ein paar mickrige Yards, Punt. Und da meine ich, die ersten Boo-Birds gehört zu haben.
Ja, war so.
Das war aber auch uncool. Warum? Also ich raff's immer noch nicht. Ey, 3. und 19 und du läufst den Ball. Was denkst du denn? Gib Saquon den Ball und der läuft für 70 in die Endzone.
Du siehst natürlich auf Deutsch gesagt scheiße aus, wenn du sowas callst. Jetzt wissen wir natürlich alle da draußen, das sind keine Vollamateure, die machen das nicht erst seit gestern. Auch da, sorry, jetzt heute an alle, die Brady nicht so mögen, zitiere ich nochmal Brady, der dann darauf angesprochen sagt, und das war dann seine Erklärung, fand ich durchaus schlüssig, beim Stand von 10-0, wenn deine Defense so dominant ist, willst du nicht das Risiko eingehen, gerade du hast gesagt, 3. und 19, musst du ein langes Ding machen mit einem gewissen Risiko, sagt er, willst du nicht zwingend das Risiko eingehen, weil in den Playoffs zählen Turnover, die können dich killen. Wer die wenigsten Fehler macht, gewinnt das Spiel. Und am Ende war es ja bei den Eagles auch so, wenn man sich die Turnovers der Packers anschaut, 4-0 bei den Eagles, sagt halt Brady, ja klar, hast du eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du nicht das neue First Down kriegst, aber du hast halt dadurch auch eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eben kein Turnover weit in der eigenen Hälfte produzierst und eben im Hinterkopf behalten mit dieser dominanten Defense, dann nimmst du halt lieber den langen Punt, lässt die wieder von ganz hinten standen, weil auch da vielleicht mal Ehre wem Ehre gebührt. Braden Mann hat super gepuntet, muss man ganz klar sagen. So kann man das schon erklären. Das sieht natürlich da die Fans im Stadion, finden das natürlich nicht geil, das ist ganz klar. Aber im Sinne der Risikovermeidung dann vielleicht doch die richtige Entscheidung.
Die Dominanz, die blieb auch einigermaßen, wären da nicht sehr, sehr ärgerliche Flaggen, die die Eagles kassieren. Bei 3. und 13 im nächsten Drive der Packers eine wirklich dumme Pass-Interference von Quinion Mitchell, muss man sagen. Damit waren die Packers dann First and Goal von der 9. Und da kann man von Glück sagen, dass es am Ende nur ein Field Goal bei rausspringt. 10-3, Glück gehabt. Nächster Drive für die Eagles. Guter Ball von Jalen Hurts auf Devontae Smith und gleich noch einer. 2. und 1 dann von der 26 und dann Dallas Goedert.
Bester Spielzeug im Spiel.
Ey, mit diesem Doppel-Stiff-Arm, Touchdown. Der kam auch so aus dem Nichts, ne? Weil du dachtest ja in dem Moment, Momentum-Switch vielleicht, jetzt scoren die Packers zum ersten Mal, auch wenn es kein Touchdown war. Aber dieser Drive war ja unwahrscheinlich schnell und auf einmal Goddard mit diesem Stiffarm, also doppelt.
Das war sogar drei, ich hatte sogar Triple Stiffarm, das war ja.
Ja, das erste Ding war, glaube ich, der Kontakt und dann zweimal Stiffarm, oder?
Also da hat er ihm auf jeden Fall mal die entweder Ehre oder Seele geraubt, also das war eine maximale Demütigung, dann läuft er halt sogar noch in die Endzone zum Touchdown. Alter Schwede, aber das war cool. Auch da wieder viel gut. Ich freue mich einfach, dass Dallas Goedert wieder da ist, weil sowas brauchst du einfach von einem Superstar, sowas brauchst du in den Playoffs, weil das kann dir halt noch vielleicht ein Cal Catera nicht bieten. Und einfach halt dieses physische Element und dann quasi diesen Touchdown zu erzwingen und dem Gegner da so einen zu verbraten, das war großartig, ja.
16-3 und dann geht die merkwürdige Geschichte von Jake Elliott weiter. Er verschießt nämlich den Extrapunkt, lassen wir jetzt mal so stehen. Und im nächsten Packers Drive dann ein unfassbar guter Lauf von Josh Jacobs. Der ist einfach ein Wahnsinn, der auch 1300 Yards gelaufen oder so in der Saison. Wird an der 1 gestoppt. Dann ist das dritte Viertel vorbei und zu dem Zeitpunkt ist eigentlich klar, dass die Packers den Ball laufen müssen, sie nämlich, weil sie verletzungsbedingt, Tim, kaum noch Receiver haben an der Stelle.
Das war so.
Mit Ausnahme von Dontavian Wicks vielleicht.
Ich glaube, am Schluss hat sogar der Busfahrer dann als Wide Receiver gespielt, weil keiner mehr da war.
Das ist schon bitter.
Aber ganz einfach möchte ich, bevor wir jetzt gleich aufs vierte Quarter eingehen, ist so ganz ungescholten, nachdem ich die Defense so viel gelobt habe, möchte ich sie da nicht lassen, weil ich meine, so viele Missed Tackles in diesem Run von Josh Jacobs, das war wirklich sehr, sehr, sehr schwach verteidigt. Und da sah der ein oder andere, Stichwort Burks, nicht so gut aus und hat dann deutliche Defizite beim Tackling aufgezeigt. Das ist ja, ich habe mich schon ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die letzte Saison.
Hundertprozentig.
Wo Miss-Tackles, genau, ja, das große, große Problem der Eagles waren. Zum Glück im Rest des Spiels nicht, aber also da hat Jacobs hat gemacht, was er wollte in diesem Spielzug. Und dann war eigentlich klar, du gehst ins vierte Quarter rein. Und ich meine, wenn du mit dem Quarterback irgendwie 4 Versuche hast für einen Touchdown, gut, da kannst du da direkt auch den reinlaufen lassen, ne?
Da steht 16-10 und in dem Moment habe ich gedacht, dieser verschossene Extrapunkt, ja, der kann am Ende mal richtig wehtun. Wir sind im vierten Viertel und 6 Punkte vor. Da habe ich echt gedacht, ey, so geht bitte jetzt nicht die Saison zu Ende. Vor allem nicht für Jake Elliott. Also so
ich glücklich kannst du nachgedacht.
Auf dem Golfplatz dann nicht werden danach.
Nee, das ist so. Also da hatte ich auch so gedacht, so und auch jeder, der das Spiel gesehen hat, das war so ein bisschen wie im Spiel Houston gegen die Chargers, wo Houston, am Schluss war es dann wirklich ja sehr deutlich, aber so, ich sag mal, sie sind in die Halbzeit gegangen mit einer Führung und da meinte ich so zu Dominik und Laura, mit denen ich das Spiel geschaut habe, die wissen doch jetzt ganz im Ernst selber nicht, warum die noch im Spiel sind.
Ja.
Also warum die jetzt eigentlich führen. Und genauso habe ich mich auch gefühlt bei dem Eagles-Spiel. Das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein, dass mit 3 Turnovers du jetzt nur mit 6 Punkten führst und bei der schwachen Leistung der Packers in der Offense und bei der guten Leistung der Eagles-Defense du jetzt wirklich da das Risiko hast, dass mit einer schlechten Entscheidung du plötzlich mit einem Punkt hinten liegst.
Vielleicht lag es daran, Tim, dass 2-mal bei 3. und lang gelaufen wurde.
Ja,
wir werden es nie erfahren.
Wir werden es nie erfahren. Wenn sozusagen die Würfe gekommen wären, hätte es ja vielleicht schon sein können, dass wir mit 2 Touchdowns hinten gelegen hätten.
Kann auch sein.
Aber ja, man weiß es nicht.
Ja. Das vierte Viertel startet also für Tim und mich und euch wahrscheinlich auch mit einem Fragezeichen und mit einer zentralen Frage, nämlich dieser hier. Wo ist eigentlich AJ Brown in diesem Spiel? Die Antwort, er sitzt an der Sideline und liest ein Buch. Was war das bitte? Inner Excellence von Autor Jim Murphy. Train your mind for extraordinary performance and the best possible life. Also, ja, ihr habt alle eine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob ich das alles so lustig finde oder ob man wirklich mal nochmal hinterfragen muss, was mit AJ Brown los ist. Der hatte ja zu dem Zeitpunkt, der hatte sowieso nur einen Catch für 10 oder so, aber einen super Block, der ja noch folgen sollte. Glaube ich, in diesem, oder war das bei dem, nee, das war bei dem Goddard-Touchdown, ne? Hat er den Block gesetzt?
Ja, ja.
Mega ja, vielleicht hat er sich dann belohnt mit dem Buch.
Das kann sein. Ich meine, warum er das gemacht hat, war natürlich klar. Er war natürlich sehr frustriert, weil er so wenig im Spiel eingebunden war und das sah auch nicht gut aus. Das ist auch ganz klar. Und in Summe ist es, glaube ich, unnötig gewesen. Ich habe mich mal in dieses Thema so ein bisschen reingegraben und mal so ein bisschen geresearched und mal vor allen Dingen sehr viel nachgelesen, was heute auch darüber geschrieben wurde. Wie gesagt, wir sind ja heute am Montag. Wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr vielleicht noch viel, viel mehr Hintergrundgeschichten, aber heute am Montag. Ist es jetzt so, dass, und da hat sich James Palmer, ein Journalist, der die Eagles covert, mal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und hat tatsächlich, ganz super interessant, von AJ Brown, hat er wirklich dieses, eine Kopie dieses Buches, Inner Excellence, wie es ja heißt, übrigens, ganz witzig, von Jim Murphy, dieses Buch ist jetzt natürlich, dank den Philadelphia Eagles Fans, auf Nummer 1 der Bestseller in den USA schon gekommen und hat super witzige Bewertung. Also könnt ihr es mal auf Amazon euch anschauen.
Ich habe hier eine.
Marketplace.
Ja? Ich habe eine.
Komm,
schieß
los.
5 Sterne. Helps beat the Packers ist die Überschrift. Und
ja,
dann,
geil.
I read this book from time to time on the sideline when our lights out defense is crushing it. When I feel I need a little pep in my step, this book helps me get there. It feels it's written for Eagles like me and can't wait to soar to greater heights.
So. Also, genau, das ist das Ding. Und ihr seht schon auch die Fans, weil natürlich, die Eagles haben das Spiel gewonnen, dementsprechend sieht man es entspannt. Die sind genauso entspannt, wie wir das sind. Dass das unnötig war und nicht schön, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Aber die Fans nehmen es mit Humor, auch AJ Brown nimmt es mit Humor. Und auf was ich gerade hinaus wollte, ist dieser Journalist, James Palmer, hat dann, wie gesagt, die Kopie von AJ Brown erhalten. Und das Buch ist komplett abgerockt, wie man auch ein bisschen schon in der Sideline gesehen hat. Und er hat auch ein Foto gepostet von diesem Buch. Und diesem Buch, super spannend. Also AJ Brown sagt, er hat dieses Buch bei jedem Spiel dabei. Und es wird dementsprechend auch regelmäßig sozusagen fällt es runter an der Sideline. Dementsprechend ist es so abgerockt. Und er hat dann ein Foto gepostet, dieser James Palmer. Und hat tatsächlich gewisse Passagen, sind dort mit gelbem Textmarker gehighlightet und Notizen reingemacht. Also es ist nicht so, dass es jetzt wirklich nur irgendwie so ein Show-off-Buch war und Brown das nicht liest, sondern er sagt wirklich, er nutzt das, um sein Inner Peace zu finden in gewissen Situationen. Es ist wirklich so ein Motivationsbuch. Er liest das wirklich. Und ich, wie gesagt, ist meine Meinung, es war natürlich unnötig und hätten die Eagles verloren, hätte es Riesenärger gegeben. Natürlich auch wieder mit den Journalisten, die Sachen reininterpretieren, so findet es irgendwie jeder lustig. Aber es ist in der Tat ein Buch, was Brown jedes Mal dabei hat. Es ist so eine Art Talisman für ihn. Es beruhigt er sagt, it calms my mind. Das fand ich ganz interessant. Also am Ende des Tages gehen jetzt alle mit einem Lächeln da irgendwie raus. Aber ja, Flo, ich glaube, das siehst du wahrscheinlich ähnlich. Also das war natürlich, das sieht einfach nicht gut aus. Aber besser, als wenn er rumflucht oder schläft, wie beim letzten Spiel.
Das Gute ist, dass sie das Spiel gewinnen, weil wenn sie es nicht gewinnen und er liest draußen Bücher, dann wird das ein längeres Thema. Jetzt ist es ein Thema, über das wir alle schmunzeln können, gut so.
Und ihr wisst das da draußen, diese Storyline, Ärger zwischen Hurts und AJ Brown, wir wissen ja alle, sind ja beste Freunde, ne? Also seit langer, langer Zeit, also zwischen die passt kein Blatt Papier dazwischen. Das sind wirklich enge Freunde, aber dieses Narrativ wird ja immer wieder in den Medien, wir wissen ja alle, die Philadelphia Medienlandschaft ist ja durchaus schwierig, nenne ich sie jetzt einfach mal. Da wird natürlich immer nach diesen Stories gesucht und ihr könnt euch erinnern, in der Regular Season gab es genau diese Diskussion auch schon mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel war, aber wo AJ Brown auch nicht wirklich eingebunden wurde durch Jalen Hurts. Und was ist danach passiert in der Woche, hat AJ Brown mal komplett rasiert. Ja, und das ist jetzt genau wieder was. Man sieht, man kann auch ein Spiel in Anführungszeichen ohne AJ Brown, natürlich nur in Anführungszeichen, halt auch wie du ja richtigerweise gesagt hast, natürlich Gegner gebunden, natürlich tolle Blocks gesetzt. Aber der ist jetzt natürlich beim nächsten Spiel vielleicht jetzt mal ein bisschen weniger wieder im Fokus von den nächsten Gegnern. Da kommen wir, wer das sein könnte, ja noch drauf zu sprechen. Aber wir wissen alle, wie das ausgeht und ich bin mir relativ sicher, dass uns mit dieser Wut im Bauch, mit genau dem, was jetzt sozusagen mit seinem Inner Excellence, die er jetzt gefunden hat, AJ Brown mit einer Monsterleistung die Eagles dann ins NFC Championship Game führen wird.
Wie gut, dass er den Fake-Tush-Push nicht gefangen hat.
Aber das war auch wiederum geil, ne? Oder? Das war doch cool, dass du auch wieder zeigen kannst, auch mal das Playbook hat noch mal ein paar Kapitel, die noch nicht aufgemacht wurden. Und das hätte fast funktioniert, aber ein bisschen überworfen. Aber eigentlich war das ein Touchdown.
War ja der dritte Versuch zum Glück. Im 4. und 1 haben sie gleich noch mal den Brotherly Shove gezeigt und dann neues First Down. Aber dann viele Flaggen gegen die Eagles. Und dann wieder so ein Ding bei 3. und lang läuft Jalen Hurts alleine. Auch wieder so ein gefährlicher Lauf, Tim. Ich finde, sowieso, er sah so richtig rund, sah er nicht aus in diesem Spiel. Vielleicht war es Rost auf der einen Seite, noch ein bisschen Wehwehchen aus der Regular Season auf der anderen. Am Ende 13 von 21, 131 Yards durch die Luft, 2 Touchdowns. Liest sich so okay, ne?
Ja. Und ein Field Goal. Keine Turnovers, ganz wichtig.
Keine Turnover, sehr gut. Und wir haben es in der letzten Episode gesagt, bloß keine Turnover. Also das zieht sich zum Glück durch, wirklich gut. Aber vielleicht nimmt ihm das auch manchmal so ein bisschen Mut, um den Ball zu werfen. Und da mache ich mir immer mal wieder Sorgen, wenn er losläuft. Und gerade mit dem Kopf voran, da muss man echt aufpassen. Wir brauchen ihn bitte noch bis 9. Februar. Ja, ne?
Ja, er muss noch in die Südstaaten.
Da muss er hin. Ja. Ein Field Goal gab es noch von Jake Elliott, 19-10. Da sind noch etwas mehr als 7 Minuten, glaube ich, auf der Uhr. Und dann verletzt sich Josh Jacobs im nächsten Drive. Die Defense hält auch, weil ein halber Fuß von Wide Receiver Malik Heath beim Catch im Ausland, der echt Glück gehabt. Turnover on Downs. Eagles mit dem Ball an der 41 der Green Bay Packers. Lauf über Saquon. Und das war auch ein komisches Ding. 4 Defender werfen ihn nach dem Spielzug irgendwie gleichzeitig zu Boden. Nur einer hat die Strafe gekriegt. Super dumme Strafe. Und Saquon hat es total abgefeiert. Hast du das gesehen? Wie der sich irgendwie 5 Meter wegstellt und einfach den Finger Richtung Endzone streckt.
Ja, also das war cool, vor allen Dingen, ich meine, das war natürlich eine absolute Undiszipliniertheit von TJ Slayton.
Machst du halt nicht.
Ja, und völlig zu Recht diese Strafe, ganz unnötig. Und aber was ich da auch nochmal sagen will, dafür wird er gerade zu Recht völlig abgefeiert, wie Jalen Hurts als erster dazwischen gegangen ist und dem 160-Kilo-Typen, der ist ja über 2 Meter groß, CJ Slayton sich vor den stellt. Das sind so Dinge, die im Locker-Room richtig gut ankommen. Also im positiven Sinne, wenn dein Quarterback dann auch, wenn du sozusagen so behandelt wirst und dann irgendwie halt auch diese Unsportlichkeit gegen dich kommt, dass dann dein Quarterback sich halt so einem Defense-Line, Interior-Defensive-Line Spieler entgegenstellt, und Hurts ist ja auch nicht klein, aber er sah halt mickrig aus neben TJ Slayton. Das spricht auch für den Teamgeist, das ist eine coole Locker-Room-Story, das wird ihm sicherlich hoch angerechnet werden von seiner O-Line und von Saquon Barkley. Das fand ich auch wieder toll, und das zeigt, glaube ich, auch diesen Teamgeist bei den Eagles. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also da Props an Jalen Hurts, der da für seinen Running Back eingestanden ist.
Nochmal für euch, um das einzuordnen, was Penalties angeht. 7 Penalties zu 7 Penalties. Zu diesem Zeitpunkt 75 Yards Strafe für die Packers insgesamt, 65 oder 64 oder sowas für die Eagles. Also das war einigermaßen ausgeglichen. Auch am
Ende. Aber hast du völlig recht, aber die Situation, in denen die Penalties gekommen sind, das war auf Seiten der Packers in den maximal, auf Deutsch gesagt, beschissensten Situationen, wo du es auf keinen Fall machen darfst, wo die Eagles eigentlich den Ball punten müssen, weil sie niemals das First Down holen werden. Plötzlich kriegen sie 15 Yards geschenkt und haben das First Down. Also Strafen sind immer dumm, aber du hast es auch gerade in der O-Line gesehen, der Packers, wo es ja irgendwie auch X-Holding-Strafen gab.
Ach, der arme Kerl, der hat mir leid getan.
Ja, so ist das halt leider. Aber das war in den schlechtesten Situationen. Also hat dann halt nicht gereicht, muss man sagen.
Und dieser Drive endet dann auch dank dieser Strafe mit einem weiteren Field Goal von Jake Elliott aus 32. Damit steht es 22 zu 10, 3 Minuten vor Schluss. Die Packers kommen aber nochmal in die Hälfte der Eagles. Und dann, Tim, fängt Quinion Mitchell endlich seine erste Interception in seinem ersten Playoff-Game. Was für eine schöne Geschichte.
Ja, endlich. Ich glaube, ihm und allen anderen sind auch Steine vom Herzen gefallen, weil es war ja überfällig. Da gab es ja diese Aktion, unter anderem, wo ihm CJ Gardner-Johnson die eine Interception ja irgendwie geklaut hat oder kaputt gemacht hat. Und endlich ist sozusagen dieser Haken auch gesetzt. Und ich glaube, er kann dann jetzt noch entspannter, noch befreiter aufstehen, weil er diese verflixte erste Interception endlich hat. Und hat mich sehr, sehr gefreut für ihn persönlich. War natürlich jetzt, das würde ich jetzt gar nicht, also klar war es natürlich am Ende ein Fehler, aber da muss natürlich Jordan Love auch bei dem Spielstand Risiko gehen. Das würde ich ihm jetzt nicht vorwerfen. Er muss da all in gehen, damit das noch was wird bei der ausbleibenden Zeit. Aber war schön, dass es genau jetzt endlich mal Mitchell getroffen hat.
Und das heißt Victory Formation für die Philadelphia Eagles zu Hause im Link, 22-10 am Ende. Kurzes Fazit von mir. Du gewinnst das Spiel. Du bist in der Divisional Round, was du unbedingt wolltest. Wir sprechen gleich noch über die möglichen Gegner. Ich wünsche mir, dass das Buch von AJ Brown geholfen hat und die eine Reception, um ihn rasieren zu lassen, wie du sagst, Tim, im nächsten Spiel. Saquon hat kein Big Play gehabt. Er ist nochmal sehr smart auch runtergegangen, kurz vor Schluss.
Das wäre sein Big Play gewesen,
das
muss man dazu
gewesen.
Sagen.
Genau. Ja.
Sehr
das
selbstlos, hat er auch
für
gesagt,
sechs.
Ne?
Ja, wäre auch für 6 gegangen, glaube ich.
Ja, also hat seinen sicheren Touchdown taktisch, wie man es so macht, geopfert. Machen ja manche nicht, wie wir auch schon in NFL gesehen haben, um halt die Zeit weiter runterzulaufen zu lassen. Also von daher, das Spiel wäre eigentlich noch klarer gewesen und er hätte seinen Big Play gehabt. Und das muss man schon ganz klar sagen, dann wäre das Spiel eben nicht 22-10 ausgegangen, sondern halt entsprechend 29-10, was ja absolut deklassiert worden wären, die Packers mit so einem Ergebnis. Also das wäre ja sehr, sehr deutlich gewesen, muss man sagen dann.
Noch ein Wort zu Jalen Hurts. Ich glaube, der muss sich vielleicht auch noch ein bisschen auskurieren. Da wird ihm die Woche helfen. Eagles haben ja das Sonntagsspiel, nicht das Samstagsspiel. Ist auch ganz gut. Also hast du noch mal einen Tag mehr.
Vor allen Dingen als dein Gegner mehr.
Als dein Gegner mehr. Ein Tag, den Jalen Hurts sicherlich auch gut gebrauchen kann. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass er wieder im Groove ist, ein wenig. Er hat jetzt wieder unter echten Bedingungen auf dem Feld gestanden und ich glaube, dass ihm das gut tut. Gesund ist keiner mehr an diesem Punkt der Saison, aber es tut ihm gut, Spielpraxis zu sammeln und das hat die Wildcard Round auf jeden Fall geliefert. Wen wünschst du dir in der Divisional Round, Tim?
Ja, da würde ich noch nämlich einen Punkt, genau, um jetzt schöne Überleitung, nochmal drauf zu kommen. Einer möglichen Gegner, also das ist ja nochmal, wie gesagt, den Disclaimer haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal gebracht. Wir nehmen Montag auf. Wenn ihr das hört, morgen am Dienstag oder danach, kennt ihr natürlich schon den Gegner. Also wir kennen ihn jetzt noch nicht. Einer der möglichen Gegner sind ja die Minnesota Vikings. Und das vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen bei euch in Erinnerung zu rufen. Was sollt ihr jetzt von diesem Spiel eigentlich denken? Geht ihr mit einem guten Gefühl raus aus dem Spiel jetzt gegen die Packers? Geht ihr mit einem schlechten Gefühl raus? Möchte euch da nochmal was mit auf den Weg geben für eure eigene Meinungsbildung? Also wie gesagt, Punkt 1, die Eagles haben jetzt irgendwie nicht gegen ein, keine Ahnung, 9-8 Team gewonnen, sondern eben halt gegen ein 11-6 Team. Sie haben dieses 11-6 Team mit 12 Punkten geschlagen und wie gesagt, es hätten 19 sein können, 19 Punkte Vorsprung, hätte Saquon das Ding am Schluss durchgezogen. Der Quarterback der Eagles hatte in den letzten 27 Tagen, habe ich rausgesucht, nur 4 Passing Attempts. Das heißt also, ja, der war überhaupt nicht im Fluss drin. Die Vikings, und das war ja die schöne Überleitung, haben die Packers zweimal geschlagen, jeweils nur mit 2 Punkten. Und die Lions, die absoluten Top-Dogs in der NFC, haben natürlich auch logischerweise zweimal gegen die Packers gespielt in der NFC North und haben sie einmal mit 3 und einmal mit 10 geschlagen. So, das möchte ich einfach auch nochmal euch mit auf den Weg geben. Das heißt ja offensichtlich, obwohl die Eagles so schlecht getackelt haben, obwohl sie wirklich eine schlechte Pass-Offense hatten in diesem Spiel, haben sie halt mal deutlicher am Ende des Tages rein vom Ergebnis her die Packers besiegt, als es eben halt die Top-Dogs Vikings und Lions in ihrer jeweiligen Division geschafft haben. Mhm. Also von daher, das vielleicht noch ein bisschen für eure Entspannung. Und nun, wen kriegen wir? Also es spielen ja Heimspiel, in Anführungszeichen, haben die LA Rams. Natürlich sehr, sehr schade und vor allem sehr, sehr traurig, was da gerade in Los Angeles passiert, dass sie jetzt halt auch, also erstmal alles Gute an die Leute, deren Häuser da jetzt gerade irgendwie oder die sogar ums Leben gekommen sind oder verletzt sind. Ist natürlich absolut tragisch, was da gerade abgeht und kann nur hoffen, dass das bald vorbei ist. Müssen ja jetzt in Arizona spielen, da natürlich auch die Cardinals, tolle Aktion, ne? Haben ja sogar dann die Familie und den Staff eingeflogen mit dem Arizona Cardinals Flieger von den Rams da zur Verfügung gestellt, also absolut große Hilfsbereitschaft, das ist toll. Kostet natürlich aber jetzt die Rams trotzdem das Heimspiel. Sie haben es auf dem Papier noch, aber natürlich werden jetzt gerade mit den Problemen, die in Los Angeles sind, sicherlich jetzt nicht so viele Fans die Reise nach Glendale, Arizona antreten. Von daher ist eigentlich ein Spiel auf neutralem Grund, muss man fairerweise sagen, eben gegen die Vikings. Wir haben ja letzte Woche bei unserer Playoff Prediction auch schon drüber gesprochen. Das ist ein potenzielles Upset-Game gewesen. Hätte es denn dann auch in Los Angeles stattgefunden, weil einfach Matthew Stafford, ein ganz, ganz erfahrener Quarterback bei den Rams, spielt. Ich war auch durchaus optimistisch, dass das Upset gibt. Was ich immer noch nicht ausschließe, das Upset gibt eben halt der Wildcard-Runde. Bin aber, um ehrlich zu sein, jetzt nicht mehr ganz so optimistisch, dass auf neutralem Boden mit dem, was da rundrum, da muss man sich auch nichts vormachen. Spieler werden affected sein von diesem Feuer. Ja, das sind vielleicht von dem einen oder anderen Spieler entweder von Bekannten die Häuser abgebrannt, im Worst Case sogar das eigene Haus abgebrannt. Vielleicht kennt man Leute, die sich verletzt haben. Da sind ganz viele Sachen, die natürlich eine ganz andere Relevanz haben als der Sport am Ende des Tages. Klar, man kann natürlich auch Motivation vielleicht daraus schöpfen. Vielleicht, ich keine Ahnung, ob das eine Rolle gespielt hat, aber bei den Chargers hat ja nicht funktioniert. Die sind ja gnadenlos untergegangen bei den Texans. Ich hoffe, dass sie die LA Rams dort vielleicht Motivation rausziehen können. Ich würde mich ein bisschen von meiner ersten Prognose aus der vergangenen Woche entfernen, dass ich hier ein großes Upset-Potenzial sehe. Ich hätte definitiv lieber die Rams als Gegner, um deine Frage zu beantworten, in der Divisional Round gegen die Eagles. Aber ich glaube jetzt leider nicht mehr, dass das passieren wird, sondern ich denke, die Vikings werden das Spiel durch auch eine dominante Defense, die sie ja haben, werden das gewinnen und dann werden wir eben halt die Minnesota Vikings bei den Philadelphia Eagles nächsten Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit dann sehen. Was denkst du, Flo?
Und dann wird's richtig bitter, weil gegen die Vikings gab es in der Preseason eine 26-3 Klatsche.
Ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen.
Aber auch nicht wirklich ernst gemeint.
Ja, ich weiß, August. Wir hören doch dein Schmunzeln.
26-3, ey.
Aber glaubst du denn, die Vikings werden das machen oder hoffst du oder denkst du, dass die Rams da vielleicht einen Shot haben?
Ich bleib dabei, Cooper Kupp ist immer für also ein richtiges Breakout-Game auch nochmal gut, vor allem in den Playoffs, weil er weiß, jünger wird er auch nicht, der Gute. Puka Nacua ist ja auch so ein Cheatcode. Da weißt du auch, da passiert nichts, wenn er sich nicht selber irgendwie durch eine Undiszipliniertheit raushaut. Haben wir dieses Jahr auch schon gesehen bei ihm. Aber insofern möchte ich die Rams an dieser Stelle überhaupt nicht abschreiben. Und bei den Vikings ist es immer so ein, für mich immer so ein Up and Down. Ich hatte ja das Glück, Sam Darnold mal zu interviewen in diesem Jahr in London. Deswegen mag ich die Vikings auch ein bisschen, weil er war echt cool und nett und wir haben echt nett geplaudert. Also ein bisschen Sympathie schwingt da dann auch mit. Voll schwer zu sagen. Ich glaube aber, dass du nach einem Viertel oder vielleicht zur Halbzeit eine echt gute Idee hast. Also wie kommen die Rams da raus? Ich glaube, das ist entscheidend für dieses Spiel. Ne? Sind die wirklich bereit für dieses Spiel oder eben auch nicht? Und dann wirst du es relativ schnell sehen. Ne?
Ja, und wir haben ja auch gesehen im Spiel gegen, du hast völlig recht, man sollte sie nicht abschreiben, Und wir haben ja gesehen in dem Spiel, was ganz Football global geschaut hat, nämlich Lions gegen Vikings auf der großen Bühne, hat eben halt auch Sam Darnold komplett versagt.
Ja.
Und vielleicht ist er dem Druck jetzt auch in der Divisional Round, in der Wildcard-Runde nicht gewachsen. Kann man nicht ausschließen, hast du recht. Ich habe es ja auch gesagt, Stafford ist ein ganz erfahrener Mann. Nakua und vor allen Dingen natürlich Cooper Kupp ist es eben halt auch. Und ja, vielleicht geht da dann doch was. Und ich würde mich freuen, ich würde es LA gönnen, ich würde es den Rams gönnen. Nachdem jetzt auch die Chargers rausgeflogen sind, dann hast du vielleicht auch da nochmal was dich von etwas traurigen Alltag ablenkt. Und mich würde es natürlich, wie gesagt, freuen, weil ich einfach glaube, dass die Rams der durchaus einfachere Gegner werden. Dann eben im kalten Philadelphia, dann halt dann plötzlich gegen die Eagles anzutreten, hätte ich deutlich lieber.
Ist aber so ein Trap-Game dann auch.
Klar.
Ne? Weil, also ich muss
dir ehrlich sagen, aber leichte Gegner gezählt nicht mehr dann.
Ich gucke aber gar nicht auf das Spiel gegen die Vikings oder die Rams, sondern ich gucke dann schon auf die NFC Championship.
So, ach, so also weit für mich ist schon.
Ja, weil für mich ist das dann so ein Must-Win-Ding. Ne? Und das ist natürlich super gefährlich dann nächste Woche. Also da man darf nicht vergessen, dass da auch nochmal ein harter Gegner wartet.
Ja, das ist definitiv so. Ich bin gespannt. Also das wird spannend. Ich meine, jetzt spielen die Lions gegen Washington. Das wird auch interessant, weil wir wissen es alle, die Lions sind banked up und mit Jaden Daniels ist dann ein hervorragender Quarterback auf Seiten der Commanders am Start. Das wird auch ein cooles Spiel. Ich finde die Paarung auf der AFC-Seite natürlich noch krasser. Also allein dieses Spiel Bills gegen Ravens, also das wird großartig.
Überragend.
Ja. Und ich bin wirklich gespannt und ich bin vor allen Dingen sehr, sehr happy über die ganz hervorragende Kickoff-Zeit am Sonntag, schön um 21 Uhr das Spiel mir anzuschauen. Wie gesagt, ein Tag mehr Pause als der Gegner, der dann heute Nacht ausgespielt wird. Ich denke, das geht, noch ein bisschen Zeit zu recovern. Natürlich ist die Verletzung von Akobi Dean übel, aber Flo, du hast eben auch schon gerade völlig richtig gesagt, zu dem Zeitpunkt ist eben keiner mehr gesund und gerade wenn man sich anschaut, wie viele Verletzte, und das ist ja mehr oder weniger der halbe Roster, die Lions haben und sie sind trotzdem Nummer 1 in NFC geworden,
Guter Punkt. Musst
du das einfach als Footballteam, das den Super Bowl gewinnen will, einfach auffangen und dann muss vielleicht entweder Burks oder hier Jeremiah Trotter Jr. Oder vielleicht noch zu sein, da Free Agent, dann halt irgendwie Next Man Up halt irgendwie dann seine Leistung bringen, weil am Ende können wir froh sein, die absoluten Skillspieler sind eben noch nicht auf Holzklopfen verletzt oder waren es schon mal im Laufe der Saison. Also man kann noch auf Seiten der Eagles sehr froh sein, dass es bisher relativ von schweren Verletzungen verschont geblieben ist.
Nicht, dass AJ Brown irgendwie ein Buch auf einen großen Zeh fällt oder so. Kann ja gefährlich werden.
Das wäre schlecht. Wollen apropos Zeh, Maniküre, Pediküre, Josh L., ne? Irgendwie abgerissener Fingernagel sah auch nicht so geil aus.
Oh.
Ich glaube, das ist dann auch eher unangenehm, damit zu werfen. Von daher, also die Jungs, wenn sie dann mal in die Offseason gehen, die werden einige Zeit brauchen, wieder zu recovern.
Wie schön, dass wir schon bei Maniküre und Pediküre angekommen sind hier im Brotherly Talk. Bevor es zu sehr in die Tiefe geht, verabschieden wir uns an dieser Stelle, oder Tim?
Hey, aber bevor wir das tun, genau, wolltest du gerade sagen, schieß los, Flo.
Nee, ich wollte nur dazu aufrufen, dass ihr da draußen bitte weiter so fleißig liked und kommentiert und abonniert und spendet, also, weiß ich nicht, Blut oder so. Hat jetzt nichts mit unserem Podcast zu tun. Nee, aber im Ernst, wir freuen uns total und Tim hat es vorhin erzählt im Vorgespräch, wir freuen uns total immer über eure Nachrichten und so. Eine Bewertung hilft uns natürlich. Also seid gerne aktiv, erzählt weiter, dass es uns gibt. Das freut uns sehr. Wir wollen ja weitermachen und auch weiter mit euch machen. Und wir sind ein bisschen stolz, dass es mittlerweile Menschen gibt, die Woche für Woche auf unseren kleinen Podcast warten. Das ist voll schön. Also und motiviert uns dann auch.
Das ist so. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, manche von euch hören uns vielleicht über Spotify, der eine oder andere hört uns vielleicht über Apple Podcast oder eine weitere Plattform. Klickt dann einfach mal auf den Podcast, klickt auf die einzelnen Folgen. Ihr könnt dann natürlich Bewertungen abgeben. Das ist so diese klassische Sternenlogik. Wenn es euch gefällt, lasst gerne 5 Sterne da. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Könnt uns natürlich schreiben, Kritik, Lob, immer gerne. Das hilft natürlich Bewertungen auch für den Algorithmus. Das kennt ihr da draußen, ihr Social Media Affinen unter euch. Natürlich, damit der Podcast einfach sich noch weiter verbreitet. Das freut uns gerne. Und die meisten von euch folgen uns ja sowieso schon auf Instagram. Das ist natürlich auch der Kanal, wo wir jetzt auch gleich im Nachgang wieder das Vorankündigungsvideo hochladen werden für den Podcast. Könnt ihr auch sehr gerne tun, wenn ihr es noch nicht tut. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich kann das auch nur Flo wiederholen. Ist total schön. Wir freuen uns über jede Nachricht, die reinkommt. Das macht uns Freude und bleibt uns gewogen. Und wir werden ja hoffentlich in der Saison noch viele Folgen gemeinsam haben, nachdem die Eagles ja in den Super Bowl einziehen werden.
Mal sehen, wie frisch wir nächste Woche rauskommen aus diesem Spiel, gegen wen auch immer. Wir melden uns dann aber. Ich werde ein bisschen Hangover sein. Ich darf am Samstag die Divisional Round für RTL moderieren. Freue ich mich drauf. Guck da auch gerne rein. So als Warm-up fürs Eagles-Spiel dann am Sonntag. Wird doch bestimmt ganz schön. Und dann sind die Daumen ganz feste gedrückt für diese Divisional Round. Tim, hat wieder Spaß gemacht. Ich muss jetzt los. Ich muss mir ein Buch bestellen bei Amazon.
Ja, sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen. Vielleicht holst du es dir ja auch als digitales Buch. Dann hast du es ja sofort. In der nächsten Ausgabe wird euch da draußen Flo eine Management-Summary des Buches geben und erzählen, wie findet Flo seinen inneren Frieden.
Ja, genau. Ich habe den schon gefunden. Haut rein, gutes Spiel und Go Birds. Bis dann.
Go Birds.